Heute bei «Apropos» – ihm gehört halb Zürich. 121 Grundstücke, 135 Mietshäuser, 1253 Wohnungen, 74'000 Quadratmeter Wohnfläche. Der Henning Conley ist der grösste private Grundbesitzer von Zürich. Die Öffentlichkeit hat fast nichts von dem mitbekommen. Weil Conley selber ist ein Phantom. Es gibt nicht einmal ein richtiges Bild von ihm. Was man über ihn weiss, er tut die deutsche AfD unterstützen und er hat ziemlich viel Geld. Wie hat eine Privatperson so viele Grundstücke und Häuser kaufen können? Ist das ein Problem? Oder auf der freien Markt? Und das fragen wir heute Felix Rüdiger. Er ist Redakteur im Zürcher Ressort vom Tagesanzeiger und heute Gast in der neuen Folge von «Apropos» im Tagen-Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel und der Berner Zeitung und den anderen Mediatiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Felix.
Hoi Philipp.
Felix, wir fangen das «Apropos» an mit einem Spaziergang in Zürich. Wir gehen entlang von der Hofwiesenstrasse. Wo geht die durch?
Ja, die Hofwiesenstraße beginnt am Schaffhauser Platz in Zürich-Unterstrass im Kreis 6. Sie verläuft dann gen Norden über den Buchheckplatz weiter Richtung Oerlikon, wo sie dann um den Bahnhof Oerlikon endet. Die Hofwiesenstraße ist eine wichtige Verkehrsachse in Zürich. Über die gesamten ca. 3 Kilometer fährt auch die Tram, die Linien 17 und auch die neue Linie 50.
Und wie sehen die Häuser dort aus?
Im Quartier Unterstrasse, also zentraler in Zürich, findet man viele Altbauten aus den 1910er und 20er Jahren. Um den Buchheckplatz hat die städtische Stiftung Einfach Wohnen vor ein paar Jahren mehrere große Neubauten mit preisgünstigen Wohnungen realisiert. Und in Oerlikon dominieren dann die für das ganze Quartier eigentlich typischen Mehrfamilienhäuser aus den späten 30er, 40er und 50er Jahren.
Die Mehrfamilienhäuser haben eine Gemeinsamkeit und das ist ihr Besitzer, der Henning Conley. Wie viele Häuser besitzt er an der Hofwiesenstrasse?
An der Hofwiesenstrasse, vor allem in Oerlikon, besitzt Henning Conley 18 Mietshäuser.
Okay, und wie viele sind in ganz Zürich?
In ganz Zürich sollen es 135 Mietshäuser sein, darin 1253 Wohnungen, wie du schon gesagt hast. Hinzu kommen 18 Gewerbeimmobilien, also Häuser für Geschäfte und Büros.
Das ist wahnsinnig viel, oder?
Das ist tatsächlich viel und damit ist Henning Conley auch mit großem Abstand der größte private Grundbesitzer in Zürich, also die Einzelperson mit den meisten Immobilien.
Warum wissen wir das heute?
Das wissen wir zunächst aus einer gemeinsamen Recherche vom deutschen Magazin Der Spiegel, vom Zürcher Stadtmagazin Zürich und vom WAV Recherchekollektiv. Die Kolleginnen und Kollegen haben über Jahre Daten des Zürcher Grundbuchs zusammengetragen, die es bisher so in der gebündelten Form nicht öffentlich zugänglich gab. Und die haben ihre Ergebnisse vor einigen Wochen veröffentlicht. Für den Tagi bin ich dann in einer eigenen Recherche der Frage auf den Grund gegangen, wie Henning Conley eigentlich zu so viel Grundbesitz kommen konnte. Also vor allem, wann er gekauft hat und von wem.
Sehr gut, über das reden wir heute auch. Wir fangen aber ganz am Anfang an. Woher kommt der Henning Conley überhaupt?
Henning Conley wird 1944, rund ein Jahr vor Ende des Zweiten Weltkriegs, in Duisburg im Ruhrgebiet geboren. Das Ruhrgebiet im heutigen Bundesland Nordrhein-Westfalen, NRW, ist mit damals rund 4 Millionen, heute rund 5 Millionen Einwohnern, der größte Ballungsraum in Deutschland. Die Wirtschaft des Ruhrgebiets drehte sich vor und nach dem Krieg ganz zentral um den Abbau von Kohle und die Herstellung von Stahl. Aufgrund seiner großen wirtschaftlichen und militärischen Bedeutung wurde das Ruhrgebiet im Zweiten Weltkrieg besonders stark zerstört. Dementsprechend groß war nach dem Krieg dann auch der Bedarf an schnell verfügbarem, billigem Wohnraum.
Und weiß man, das ist ja schon recht früh in der Immobilienmarkt eingestiegen.
Ja, man kann sagen, Conley hat in gewisser Weise seinen Einstieg in den Immobilienmarkt geerbt. Sein Vater Heinz Conley war Architekt und Lokalpolitiker für die SPD in Duisburg. Gemeinsam mit seinem Bruder baute er ab den 1950er Jahren rund 18.000 Sozialwohnungen im Ruhrgebiet und wurde dementsprechend auch damit reich. Henning Conley schuf daraus dann ein europäisches Immobilienimperium und stieg zum Milliardär auf. Kohnle besitzt neben den Wohnungen in Zürich wohl nochmal ungefähr ähnlich viele Wohnungen im gesamten Land. Die MIVO AG, die Kohnles Schweizer Immobilien verwaltet, betreut laut eigenen Angaben ca. 2500 Mietobjekte in der Schweiz. Auch in Hamburg, Berlin und anderen deutschen Städten soll er laut Medienberichten tausende Wohnungen besitzen.
Hat er ein Modus operandi? Wie ist er zu all diesen Häusern gekommen?
Ja, in Zürich führt die Antwort in die Immobilienkrise der frühen 1990er Jahre. In den Jahren zuvor haben viele Investoren auf den Bau- und Immobiliensektor gesetzt, weil sie hier besonders hohe Renditen erzielen konnten, oft angefeuert von Krediten mit niedrigen Zinsen. Das hat sich, wie gesagt, über einige Jahre auch für die Anleger ausgezahlt. Die Preise für Renditeliegenschaften, damit meint man allen voran vermietete Mehrfamilienhäuser, sind stark gestiegen. Dann erhöhte aber die Schweizer Nationalbank 1989 das Zinsniveau, auch um Inflation und Bodenspekulation einzudämmen. Und 1991 platzte dann die Immobilienblase. Viele Hauskäufer konnten ihre Kredite aufgrund steigender Zinsen nicht mehr bedienen. Hausbesitzer und Banken mussten massenhaft Liegenschaften verkaufen. Es kam auch in der Region Zürich zu vielen Zwangsversteigerungen. Weil so viele Liegenschaften dann plötzlich auf dem Markt waren, sanken dementsprechend auch die Preise zwischen 1991 und 1997.
Und dort ist noch der Kohnle-Industrie gegangen im März.
Genau. In dieser Phase begann eigentlich Henning Kohnle in großem Stil Zürcher Immobilien zu kaufen. Während also andere Investoren und verschuldete Eigentümer diese Last hoher Zinsen nicht stemmen konnten, verfügte er, ganz offensichtlich, über genug eigene Liquidität, um nun mehr oder weniger zu Schnäppchenpreisen Immobilien einzukaufen. Aus dem Grundbuch sowie aus Adressbuchdaten geht hervor, dass Kohnle Anfang der 90er Dutzende Häuser, darunter 4 an der genannten Hofwiesenstraße, 8 an der Brandschenkestraße in der Enge und 32 am Schumacherweg in Affoltern, von Immobilienfonds der Schweizerischen Bankgesellschaft erwarb. Das ist eine der Vorgängerorganisationen der heutigen UBS. Hintergrund damals war eine Serie von Notverkäufen von Liegenschaften, da die Immobilienfonds im Zuge der Immobilienkrise dringend liquide Mittel brauchten. Kohnle erwarb auch über 20 Immobilien aus dem Bestand der Pensionskassen des bis 1999 existierenden Rüstungskonzerns Oerlikon Bürle, darunter 14 an der Hofwiesenstraße. Er blieb auch in späteren Jahren aktiv. In den 2000ern kaufte er zum Beispiel repräsentative Liegenschaften an der Gotthardstraße nahe des Sees in Zürich und der Rathausbrücke.
Hat er das nur mal in Zürich so gemacht oder ist das in anderen Städten ähnlich gewesen?
Es ist in anderen Städten durchaus ähnlich. Wenn man sich Kohnles Aktivitäten in anderen Ländern und Städten anschaut, dann sieht man tatsächlich ein gewisses Muster. Er war oft in Krisen und Umbrüchen zur Stelle. Nach dem Fall der Berliner Mauer ging Henning Kohnle in Ostdeutschland auf Einkaufstour. In Städten wie Leipzig, Magdeburg oder Berlin kaufte er unter anderem Immobilien ehemaliger DDR-Staatsbetriebe. In London wurde er auch im Zuge einer Krise aktiv, das war die Finanzkrise 2008. Hier lag der Fokus aber stärker auf prestigeträchtigen, mondänen Luxusimmobilien an exklusiven Lagen, darunter auch ein denkmalgeschütztes Bürohaus zu einem Kaufpreis von umgerechnet mehr als 600 Millionen Franken.
Weiß man eigentlich, wie viele Häuser, wie viele Wohnungen der Kohnle im Ganzen hat?
Eine Gesamtzahl ist mir tatsächlich nicht bekannt. Würde mich jetzt auch schwer tun, das auf die Schnelle zu überschlagen, aber es sind viele Tausende.
Weiß man, wie er als Vermieter ist?
In Deutschland hatte Henning Kohnle laut Medienberichten in den 90ern und Nullerjahren den Ruf eines Mieterschrecks, allen voran in Hamburg und Berlin. Damals war der Vorwurf, er kaufe unsanierte Liegenschaften und lasse sie verrotten und maximiere den Profit. Kohnle bestritt das damals. Über den Vermieter Henning Kohnle sind in Zürich keine derartigen Praktiken bekannt. Walter Angst vom Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband hat uns mal in einem Interview gesagt, Kohnle falle weder positiv noch negativ auf. Business as usual nannte er das. In anderen Zeitungsberichten beschreiben auch Mieter in der Hofwiesenstraße die Preise als moderat und den Zustand der Häuser als akzeptabel. Ich konnte für meine Recherche mit dem langjährigen Geschäftsführer des Zürcher Mieterverbands, Niklaus Scher, sprechen. Der sieht in Kohnle eigentlich eher einen Vermieter alten Typs, der mit minimalen Investitionen Gewinne vor allem über die Größe des Immobilienbestands erwirtschaftet. Scher hat dann aber noch darauf hingewiesen, dass er den anstehenden Generationenwechsel, muss ich vielleicht noch dazu sagen, kann man sich auch aus dem Geburtsjahr erschließen, er ist 82 Jahre alt, den anschließenden Generationenwechsel eben mit Sorge, weil er sagt, dass sich bei den nachkommenden Generationen oft die Strategie ändert und der Fokus dann stärker auf langfristiger Wertsteigerung durch Leerkündigungen und Luxussanierungen liegt.
All das weißt du aus zweiter Hand. Er selber hat nicht mit dir geschwätzt. Er ist, glaube ich, allgemein relativ scheu, der Henning Kohnle, oder?
Absolut. Das ist einer der interessantesten Aspekte an ihm. Er gilt, wie du schon gesagt hast, als Phantom. Es gibt bis heute keine öffentlichen Fotos von ihm.
Das heisst, wir wissen nicht einmal, wie er aussieht.
Ja, die einzige Beschreibung seines Aussehens stammt von der früheren AfD-Vorsitzenden, Frauke Petri. Die sagt, sie habe sich vor rund 10 Jahren insgesamt 3-mal mit ihm getroffen. Die Beschreibung, die sie damals bekommen hat, um ihn zu erkennen, war dunkle Hornbrille, Lederjacke, kurzer Bart, wenig Haar. Sie schreibt dann auch in einem Buch, dass Kohnle sie bei diesem ersten Treffen gefragt habe, was aus ihrer Sicht die stärkste Triebkraft des Menschen sei. Interessanterweise habe sie geantwortet, Neid und Gier. Und er habe ihr dann entgegnet, aus seiner Sicht sei Angst die wichtigste Triebkraft.
Weiß man, wo er wohnt?
Er wohnt in Zürich, am Zürichberg, und in London. Das sind die beiden Adressen, die man kennt.
Das sind die einzige Beschreibung von der Frau Petrichund, der ehemalige AfD-Vorsitzende, ist auch interessant, weil es gibt so ein bisschen Hinweis auf seine politischen Verflechtungen.
Genau, Henning Kohnle geriet konkret bei 2 mutmaßlichen Spenden an die AfD in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit. Da gab es zunächst eine Spende 2017 an das Wahlkreisbüro von Alice Weidel. Auch Tamedia-Journalisten deckten damals gemeinsam mit deutschen Kollegen auf, dass die Spende ursprünglich von Henning Kohnle kam. Laut Recherchen von der Spiegel und der Standard hat er 2025 im Rahmen des Bundestagswahlkampfs der AfD über eine Schenkung an einen österreichischen FPÖ-Politiker rund 2,3 Millionen für eine Plakatkampagne gespendet. Das war damals die größte Einzelspende in der Geschichte der AfD. Das Problem bei beiden Fällen, sogenannte Strohmann-Spenden, bei denen Mittelsmänner für Spenden eingesetzt werden, um die Identität des eigentlichen Geldgebers zu verschleiern, sind nach dem deutschen Parteiengesetz verboten. Bei der Spende an Alice Weidel wurde das strafrechtliche Verfahren gegen sie 2021 eingestellt, aber die AfD musste wegen parteienrechtlicher Verstöße rund 400.000 Euro Strafe an die Bundestagsverwaltung zahlen. Bei der Spende aus 2025, die 2,3 Millionen, befand die Bundestagsverwaltung die Spende ebenfalls als unzulässig und behielt das Geld ein. Dagegen hat vor kurzem dann wiederum die AfD Klage eingereicht und der Prozess läuft aktuell noch.
Ist er auch in der Schweiz politisch aktiv?
Ja, hierzulande soll Henning Kohnle laut diversen Medienberichten der SVP nahestehen. Bei der 100-Jahr-Feier der SVP des Kantons Zürich 2019 tauchte der Name Henning Kohnle unter den Sponsoren auf. Und laut Recherchen der NZZ soll Kohnle einer der Geldgeber einer groß angelegten Verteilung von klimawandelskeptischen Flyern sein, organisiert damals durch einen lokalen SVP-Politiker aus Stäfer am Zürichsee. Die Flyer wurden damals an sämtliche Haushalte des Landes kurz vor der Abstimmung über das Klimagesetz im Mai 2023 verschickt, das dann letztlich von der Bevölkerung angenommen wurde.
Abgesehen von seiner Politik und ganz grundsätzlich gefragt, Felix, ist das Problem, wenn ein Mensch allein so viele Häuser besitzt?
Ja, das ist eine spannende Frage, Philipp, die man, glaube ich, aus mehreren Perspektiven beantworten kann. Wenn man sich das vor dem Hintergrund von Vermögensungleichheit anschaut, die auch in der Schweiz ja immer weiter wächst, dann würde ich sagen, ja, es ist ein Problem. In Zürich leben nur 8% der Haushalte im eigenen Wohneigentum, 92% sind Mietwohnungen. Sehr wenige Menschen, die Immobilien besitzen, stehen dementsprechend sehr vielen Menschen gegenüber, die keine Immobilie besitzen. Dieser Gegensatz ist in großen Städten wie Zürich besonders stark. Immobilienbesitzer profitieren dementsprechend von den hohen Wertsteigerungen von Immobilien der letzten Jahre und, wenn sie Vermieter sind, auch von steigenden Mieten. Genau diese Entwicklungen sind wiederum für Mieterinnen und Mieter eine große Belastung. In Zürich sehen wir in diversen Umfragen, dass mittlerweile das Thema Wohnen und hohe Mieten die größte Sorge der Menschen ist. Wenn man die Frage jetzt eher vor dem Gesichtspunkt bezahlbarer Wohnraum und bezahlbare Mieten beantwortet, dann würde ich sagen, nein, es muss nicht zwangsläufig ein Problem sein, wenn jemand wie Henning Kohnle so viele Wohnungen besitzt. Private Eigentümer wie er, wie auch Firmen, die Wohnungen besitzen, vermieten ja Wohnraum, um damit einen Profit zu generieren. Der Fall Henning Kohnle scheint ja aber irgendwie auch zu zeigen, dass das nicht zwangsläufig zu horrenden Mieten und Verdrängung führen muss. Problematisch wird es dann, wenn die gesetzlichen Regeln zu missbräuchlichen Mietzinsen nicht eingehalten werden. In der Schweiz wird gesetzlich eine maximal zulässige Rendite für Vermieter definiert. Die ist abhängig vom Referenzzinssatz von Hypotheken. Die Wirkung dieser Regel ist aber in der Praxis umstritten. Es wird nicht grundsätzlich kontrolliert, ob sich Vermieter wirklich daran halten. Stattdessen müssen Mietende selbst zu hohe Mieten anfechten. Das passiert aber nur selten. Kann man sich auch irgendwie vorstellen oder kann man verstehen, wenn man den Zürcher Mietmarkt zum Beispiel kennt. Viele haben Angst, dass man eine neue Wohnung auf einem umkämpften Markt eben nicht bekommt, wenn man die verlangte Miete dann in Zweifel zieht. Auf Bundesebene werden dementsprechend aktuell vom Mieterverband und von den linken Parteien Unterschriften für die sogenannte Mietpreisinitiative gesammelt, die eine automatische, regelmäßige Überprüfung der Mietzinse in die Verfassung schreiben will. Der Hauseigentümerverband lehnt das ab, weil er sagt, dadurch werden eigentlich neue Investitionen in neue Wohnungen verhindert. Ähnlich sehen das auch die bürgerlichen Parteien, die betonen, dass man stattdessen Wohneigentum stärker fördern und generell Regulierungen abschaffen sollte, damit einfacher, höher und schneller auch in Zürich gebaut werden kann.
Wie sieht eigentlich die Stadt, dass ein einziger Bürger so viel Wohneigentum auf sich kumuliert?
Ja, die Stadt Zürich hat sich ja zuletzt wieder eine sehr linke Stadtregierung gegeben. Und die hat, denke ich, zum einen das Interesse, dass das gerade genannte geltende Recht zu missbräuchlichen Mietzinsen noch strenger durchgesetzt wird. Zum anderen verfolgt die Stadt schon seit einiger Zeit das Ziel, dass bis 2050 ein Drittel der Mietwohnungen gemeinnützig sein sollen, also in öffentlicher oder in genossenschaftlicher Hand. Tatsächlich liegt in diesen gemeinnützigen Wohnungen pro Quadratmeter die Medianmiete in Zürich rund 40% tiefer als diejenige nicht gemeinnütziger Wohnungen. In Städten wie Basel und Bern sieht das ziemlich ähnlich aus. Die Stadt hat also ein Interesse daran, möglichst viel Wohnraum zu kaufen oder in genossenschaftliche Hand zu bringen.
Ein Drittel will die Stadt irgendwann besitzen oder eben genossenschaftlich verwalten. Wie ist denn heute? Wem gehören die anderen Wohnungen in der Stadt?
Insgesamt gibt es in Zürich Stand 2025 laut der Stadt 238.472 Wohnungen. Nur 8% dieser Wohnungen sind Wohnungen, die vom Eigentümer selbst bewohnt werden. Der Rest sind Mietwohnungen. Zürich ist also, wie schon gesagt, eine Stadt der Mieterinnen und Mieter. Eine wichtige Entwicklung der letzten Jahre ist, dass immer mehr Mietwohnungen kommerziellen privaten Gesellschaften gehören, also allen voran Banken, Pensionskassen oder Versicherungen. Diese Akteure besitzen inzwischen rund ein Drittel aller Wohnungen in der Stadt. Laut Recherchen von Zürich und WAV ist die UBS die größte kommerzielle Eigentümerin, gefolgt von Swiss Life und der Zurich Insurance. Für Versicherungen und Pensionskassen bringen Immobilien über die Mieteinnahmen über lange Zeit stabile Erträge. Das passt auch gut zu einigen ihrer Geschäftsmodellen, bei denen Renten und andere Leistungen über Jahrzehnte finanziert werden müssen. Banken wiederum besitzen Immobilien oft nicht einfach für sich selbst, sondern die schnüren daraus ein Anlagegeschäft. Also sie bündeln Liegenschaften in Fonds oder ähnlichen Anlageprodukten, in die dann wiederum andere investieren können, zum Beispiel Privatkunden, Pensionskassen oder andere Anleger. Rund 27% der Wohnungen gehören privaten Vermietern wie Henning Kohnle. Dieser Wert sinkt seit Jahren stetig, weil die Rolle der kommerziellen Anbieter steigt. 18% gehören Genossenschaften, 7,5% der öffentlichen Hand, vor allem der Stadt Zürich und ihren Stiftungen. Und wenn man eben diese beiden letzten Zahlen zusammenzählt, dann sieht man, rund 25% aller Wohnungen und rund 27% der Mietwohnungen in Zürich sind heute in gemeinnütziger Hand. Dieser Wert ist in den letzten Jahren jedoch eher stagniert und die Stadt kommt momentan dem genannten Ziel, bis 2050 ein Drittel gemeinnütziger Mietwohnungen zu haben, nicht wirklich näher.
Aber so weit weg ist es jetzt auch nicht. Wie sieht denn Besitzverhältnis in anderen Schweizer Städten? Sind die ähnlich wie in Zürich?
Ja, ich habe mir das mal angeschaut. Grundsätzlich ja, obwohl man sagen muss, dass in Zürich der Anteil der Menschen, die im eigenen Wohneigentum leben, so niedrig ist wie sonst nirgendwo in der Schweiz. In anderen Schweizer Städten wohnen tendenziell mehr Haushalte im eigenen Eigentum. In Basel, Luzern und Bern sind es zwischen 13,5 und 15%, die im eigenen Eigentum wohnen. In Biel und St. Gallen etwas mehr als 17%, in Winterthur 23% und in Lugano sogar 28%. Sich in diesen Städten eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu leisten, scheint dementsprechend einfacher zu sein als in Zürich. Aber auch in anderen Städten gehören institutionelle Anleger, also allen voran Banken, Versicherungen, Pensionskassen, immer mehr Wohnungen. Da können wir zum Beispiel uns die Stadt Basel angucken. Hier lag der Anteil institutioneller Anleger laut einer Recherche von Bajur im Jahr 2021 bei rund 30% aller Wohnungen, 6 Prozentpunkte mehr als 20 Jahre zuvor. Der Anteil der Privaten lag hier bei 41%. Es ist aber davon auszugehen, dass sich da die Kräfteverhältnisse, wie auch in Zürich, in Richtung kommerzieller Anbieter noch verschoben haben in den letzten Jahren.
Felix, du hast jetzt die letzten paar Wochen tief in der Zürcher Immobilienmarkt reingegraben, auch in die von der anderen Städte. Du hast die Geschichte von Henning Kohnle angeschaut. Was nimmst du jetzt mit? Was ist die Erkenntnis von der Recherche, die dich am meisten beeindruckt hat?
Ich glaube, was ich am spannendsten fand, war wirklich mal ein bisschen in die Geschichte zurückzugehen und ein bisschen rauszuzoomen und die aktuelle Zürcher Immobilienkrise, kann man ja sagen, oder Wohnungskrise zumindest im Kontext, im historischen Kontext zu sehen und zu sehen, wie anders vor 30 Jahren der Zürcher Immobilienmarkt aussah, wie wirklich massenhaft Liegenschaften zu niedrigen Preisen verkauft wurden und wie damals dieser Wohnungsmarkt unter gewissen Playern irgendwie aufgeteilt wurde. Das fand ich interessant zu sehen.
Den haben wir müssen einsteigen, oder? Danke für das Gespräch, Felix.
Vielen Dank dir, Philipp.
Die Recherche von Felix Rüdiger tun wir euch sehr gerne im Episodenbeschreib verlinken. Sie ist wirklich interessant zum Nachlesen. Ich empfehle euch allen sehr. Das war es mit der Folge von «Apropos». Produziert hat die Folge Jackie Wechsler. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.